Wir haben vorhin gesagt, dass es ein Unterschied ist, ob man ein Thermometer oder ein Thermostat ist. Das war jetzt gerade alles Thermometer-Aussagen. Auch was diesen Lebensbereich betrifft. Wir haben ja durchaus auch in diesem Bereich von Politik Möglichkeit und Gelegenheit, Thermostat zu sein. Und die Temperatur oder die Werte und das, was gelebt wird in Politik, durchaus auch mit zu beeinflussen und mit zu tragen. Ja, ich weiß. Ach, ich bin doch nur eine Stimme. Ich kann ja nicht viel bewegen. Eine Stimme in Deutschland sind 0,0000, ich weiß nicht, wie viele Nullen Prozent. Das bewegt ja gar nichts. Nun, eine Stimme kann sehr, sehr viel bewegen. Es hat immer wieder Menschen in der Menschheitsgeschichte gegeben, die durchaus was bewegt haben. Man nehme nur einen Gandhi oder einen Martin Luther King. Beispiele gäbe es da sicherlich noch einige. Nun, ob du genau zu so einer Person wirst, die so viel Einfluss nimmt, oder ob du einfach derjenige bist, der seine Stimme für das erhebt, was wertvoll und wichtig ist, nämlich die Werte, die wir als Christen vertreten, und einfach mal einen Brief an den Landtagsabgeordneten schreibst oder an die Bundeskanzlerin, das steht ja dir frei. Wenn du es nicht tust, hast du auch die 0,000 irgendwas Prozent verpasst, die du in Einfluss nehmen könntest, dann bist du wieder nur Thermometer. Politik wird folgendermaßen definiert. Man muss ja mal überlegen, wovon reden wir hier eigentlich? Politik bezeichnet die Regelung, die Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen. Das klingt irgendwie gar nicht nach Politik erstmal, oder? Politik klingt nach Diskussionen, Debatten, Macht, nach Gesetzen und Regeln, die irgendjemand halten muss, die sich irgendjemand ausgedacht hat und die keiner gebrauchen kann. Aber wenn man es mal von dieser Seite betrachtet, wofür Politik eigentlich da ist und was Politik definiert, dann kann das richtig positiv werden. Politik bezeichnet die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens, also alle Angelegenheiten, die Menschen irgendwie miteinander verbinden und wo Menschen miteinander zu tun haben. Das ist das Gemeinwesen. Und das, womit wir uns beschäftigen, wo wir aufeinandertreffen, das sind die Angelegenheiten des Gemeinwesens. Und Politik ist die Regelung dieser Angelegenheiten durch verbindliche Entscheidungen. Also Dinge einfach von vornherein mal zu ordnen und festzulegen, wie bestimmte Dinge zu funktionieren und zu laufen haben, damit es eben funktioniert und gut läuft. Soweit ist das eigentlich erstmal wertneutral von der Definition her. Die Frage bleibt also, wenn man Politik machen will, die Regelung dieser Angelegenheiten durch verbindliche Entscheidungen, zu welchem Zweck regle ich das und welche Entscheidung treffe ich dafür? Jetzt wird es interessant. Denn an der Stelle habe ich mir mal, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Licht, Sven, das kann ich sonst nicht lesen, so kleine Schrift. An der Stelle habe ich mir mal ein paar Definitionen von diversen Menschen, die irgendwie in Politik tätig waren, rausgesucht, die Politik unterschiedlich formuliert haben, und zwar in unterschiedlichen Kategorien oder mit unterschiedlichen Zwecken. Die Kategorien und Zwecke sind, oder Ziele von Politik sind für diese Menschen entweder Macht, der Staat, Führung, Herrschaft, Ordnung, Frieden, Freiheit, Demokratie, Konsens oder Einheit, Konflikt, Kampf oder Klassenkampf. Also wenn man allein die Liste schon hört, merkt man, das hat ja völlig unterschiedliche Richtungen. Ich lese mal ein paar davon auszugsweise vor. Das ist durchaus interessant und durchaus auch, teilweise kann es auch ein bisschen zum Lächeln bringen. Machiavelli hat schon um 1515 gesagt, Politik ist die Summe der Mittel, die nötig ist, um zur Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten und um von der Macht den nützlichsten Gebrauch zu machen. Würdet ihr jemanden mit solchen Zielen wählen? Ich nicht. Dem geht es ja nur um sich selbst. Und auch das Gefühl haben wir ja manchmal, wenn es um Politik geht. Oder um Politiker und die Menschen, die Politik machen. Arnold Bergstrasser 1961 hat gesagt, unter Politik verstehen wir den Begriff der Kunst, die Führung menschlicher Gruppen zu ordnen und zu vollziehen. Das ist schon wieder ziemlich nah an der Definition von vorhin dran. Dann hat ein Dolf Sternberger 1961 gesagt, der Gegenstand und das Ziel der Politik ist der Friede. Der Friede ist die politische Kategorie schlechthin. Friede um seiner selbst willen, interessant. Sicherlich kein schlechtes Ziel, aber es hat das ein gutes Fundament. Konsens. Politik ist die Gesamtheit aller Aktivitäten zur Vorbereitung und Herstellung gesamtgesellschaftlich verbindlicher, am Gemeinwohl orientierter und der ganzen Gesellschaft zugute kommender Entscheidungen. Ich weiß, das war ein langer Satz, der war kompliziert. Den kann man sich so gar nicht merken, aber den zitiere ich nachher nochmal. Politik ist ein Kampf um die Veränderung oder Bewährung bestehender Verhältnisse. Das ist auch irgendwie ziemlich ziellos, oder? Und interessanterweise sind das alles Aussagen von Menschen, die Politik gemacht haben oder Politik definieren. Wenn man mit solchen Dingen unterwegs ist, dann wundert es, oder wenn man sowas liest, ich habe jetzt nur Auszüge davon gelesen, wenn man sowas liest, dann wundert es einen nicht, dass es um Politik so schlecht bestellt ist und sich keiner dafür interessiert und alle nur am Meckern sind. Politik muss ein sinnvolles und gutes Ziel verfolgen. Politik finden wir übrigens auch in der Bibel. Also auch die Bibel und das Volk Gottes und auch die Völker, mit denen das Volk Gottes zu tun hat, kommen ohne Politik nicht aus. Gott hat von Anfang an Politik gemacht. Erschreckend, wenn man mit einer falschen Definition von Politik unterwegs ist. Aber Gott hat von Anfang an die Angelegenheiten des Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen geregelt. Er hat von Anfang an gesagt, das ist das, wie ihr miteinander umgehen sollt. Hier sind die Regeln. Lest mal 3. Mose und 5. Mose. So ein Stapel an Regelungen, wie Menschen sich miteinander verhalten. Das ist Politik. Und Gott hat das ganz klar festgelegt, weil er wusste, ohne das artet das ganze Ding in Chaos aus und ein paar Leute mit eigenen Zielen übernehmen die Macht und kümmern sich nur um sich selbst und nutzen die anderen dafür aus, zu diesem Zweck. Das ist dann, nach der Definition, die ich gut finde, keine Politik mehr, denn es geht nicht mehr um das Wohl des Gemeinwesens. Es geht nicht mehr um das Wohl der Menschen, die in dieser Gruppe, über die Politik dann verwaltet wird, sich befinden. Es geht nur noch um diejenigen, die Politik machen, und das kann nicht das Ziel sein. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff gehört, ein Politiker ist ein Diener des Volkes. Das wäre fantastisch, wenn sich unsere Politiker alle daran mal wieder erinnern und halten würden. Allerdings, und auch an der Stelle sei noch einmal eine Anmerkung gemacht, Diener des Volkes definieren viele von uns ja folgendermaßen. Der Politiker oder die Politik ist der Diener des Volkes, ich bin Teil des Volkes, also dient die Politik mir. Das ist zwar ein logischer Rückschluss, aber er ist trotzdem falsch. Denn Politik dient nicht einer Einzelperson, sondern dem Gemeinwohl der Gruppierung von Menschen, über die sie gesetzt ist. Ganz wichtig zu bedenken an der Stelle. Es gibt durchaus politische Entscheidungen, die für mich persönlich unbequem sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht gut sind. Nur weil sie mir, für mich, für meine Situation gerade nicht gefallen, ist sie für das Gemeinwohl, für die Gesamtheit der Gruppe, um die es geht, vielleicht trotzdem gut. Gott hat von Anfang an Politik gemacht, denn er wollte, dass gemeinsames Leben gut funktioniert. Und er weiß um die Notwendigkeit von Regelungen. Ich habe gerade schon erwähnt, 3. und 5. Mose dazu zu lesen. Selbst Jesus, auch wenn er es am Ende tatsächlich runterbricht, bis auf 2 Gebote, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat eine ganz klare verbindliche Regelung für die Angelegenheiten des Gemeinwohls getroffen. mit dieser Aussage. Es gibt verschiedene politische Systeme sogar in der Bibel. Von Anfang hat Gott zwar schon gesagt, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk, also eine sogenannte Theokratie, Gott als Herrscher. Nichtsdestotrotz hat Gott von Anfang an auch immer leitende Persönlichkeiten eingesetzt. Ob das Abraham für und mit seiner Familie war oder ob das dann ein Mose war, der das Volk durch Ägypten, aus Ägypten raus durch die Wüste fast bis ins oder an die Grenze des verheißenen Landes geführt hat, ob das ein Josua war, ob das dann in der Folge die Richter waren, die wir hatten. Das mit den Königen ist ein bisschen so eine Geschichte, da kommen wir dann in den Bereich der sogenannten Monarchie. Denn den König wollte Gott ursprünglich eigentlich gar nicht haben, den wollte das Volk unbedingt. Wir wollen einen König. Wisst ihr auch, warum die einen König wollten? Weil die anderen einen hatten. Interessant, oder? Die haben sich umgeguckt, haben gesagt, alle haben einen König, wir haben keinen König. Das kann nicht gut sein. Irgendwie, wenn alle einen König haben, brauchen wir auch einen König. Und Gott hat gesagt, naja, also eigentlich haben wir schon ein gutes System. Wir haben jemanden, der eingesetzt ist, euch zu leiten. Unter Mose hat sich dann ja eine Struktur entwickelt, wie Rechtsangelegenheiten abgewickelt wurden, so Stück für Stück in kleiner werdenden Gruppen, also Verantwortliche für 1000, für 100, für 50, für 10, damit die Abwicklung funktioniert. Aber die Gesetze hat Gott gemacht und ganz klar gegeben. Also es war immer noch Theokratie. Die Verwaltung war in der Hand von Menschen und Leitern in verschiedenen Strukturen. Mit dem König war die Idee, wir brauchen jemanden, der für uns die Gesetze macht und das alles abwickeln und in die Hand nimmt. Also es hat so ein Stück das Risiko, Gott an der Stelle auszublenden. Gott hat dann gesagt, okay, könnt ihr trotzdem haben, aber ihr müsst euch dessen bewusst sein, wenn ihr einen König habt, müsst ihr Steuern bezahlen und ihr müsst Kriegsdienst leisten. Das sind die zwei Dinge, die dazugekommen sind, die sie vorher in der Form so nicht hatten. Interessant. Trotzdem macht Gott das Ding mit. Also er sagt nicht, das ist jetzt grundsätzlich, mache ich gar nicht mehr und dann macht ihr eben euer eigenes Ding, sondern er geht auch tatsächlich an der Stelle auf das Volk ein. In der Folge, wenn man dann ein Stück durch die Geschichte Israels hindurch guckt, stellt man übrigens fest, dass mit der Einsetzung von Königen ein weiteres Problem aufgetaucht ist. Das kann man ist ganz faszinierend, da mal durch die Geschichte zu gehen, von König Saul angefangen bis zu dem letzten, die kann ich mir immer nicht merken, wie die hießen. Die waren immer nur ganz kurz an der Macht, bevor dann das Volk Israel ins babylonische Exil gegangen ist. Und es war Zedekia? Okay, dankeschön. Und da hatten wir nachher dann ja sogar ein geteiltes Volk in Nord und Süd, Israel, Juda und die restlichen 11 Stämme. Und man stellt fest, dass in dem einen Volk, in den Nordstämmen, nur gottlose Könige waren. Durchgängig, über diesen ganzen Zeitraum, nachdem das Reich geteilt wurde. Immer welche, die irgendwie irgendwelchen anderen Göttern nachgelaufen sind. Und das ganze Volk hat immer darunter gelitten. Also je nach Ausrichtung des Königs und wie gottesfürchtig der war oder nicht, davon hing das Wohlergehen des Volkes ab. Interessant. Im Südreich gab es welche, das wechselte immer. Wir haben das damals mal auf so einer Zeitlinie mit Rot und Grün markiert. Oben war alles rot, das war das Nordreich und unten hat das immer gewechselt. Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, Grün. Dann gab es zwischendurch sogar mal welche, die waren irgendwie halb rot und halb grün. Die haben dann zwischendurch nochmal die Kurve gekriegt oder waren nicht ganz so schlimm wie die anderen. Aber es war schon sehr stark abhängig von diesem Führer des Volkes. Interessant. Also sich auch an der Stelle mit Monarchie, politisches System so stark abhängig zu machen von einer führenden Persönlichkeit. Und an der Stelle tatsächlich dann auch auf diesem Wege Gott aus dem Herrschaftsbereich zu verdrängen. Aus dem ganz praktischen Herrschaftsbereich über das Volk. Demokratie, jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage, gibt es in der Bibel eigentlich Demokratie? Ja, mindestens im kleinen Rahmen gibt es Demokratie. Gefunden habe ich da Leitung durch vom Volk gewählte Vertreter, ist ja Demokratie in dem Sinne. In der Apostelgeschichte die Versorgung der Witwen wurde demokratisch geregelt. Da haben die Apostel mal gesagt, okay, sucht euch, ihr alle sucht Leute aus, die einen guten Charakter haben, die geistlich gut aufgestellt sind, treu und ehrlich vor Gott und die Begabung haben, solche Tätigkeiten abzuwickeln. Und ihr entscheidet, wer das ist. Ihr wählt die, mit anderen Worten. Vermutlich wurden auch die Diakone in den Gemeinden auf ähnliche Art und Weise bestimmt oder herausgesucht. Und man sieht sofort an diesen Stellen, wenn wir die Geschichte mit diesen Versorgung der Witwen und denen der Diakone, dem Einsetzen der Diakone anguckt, dass es an dieser Stelle um ganz bestimmte Dinge geht, die Voraussetzungen sind. Und auf diese Voraussetzungen möchte ich an der Stelle einmal Wert legen. Wenn Politik sich erstmal nur am Gemeinwohl der Regelung der Angelegenheiten der Menschen orientiert, dann ist das Ziel und der Wert, mit denen die Menschen, die es regeln, unterwegs sind, abhängig von deren Persönlichkeit. War das verständlich oder war der Satz zu kompliziert? Ich weiß, Politik ist auch kompliziert, das ist schrecklich. Nein, Politik ist eigentlich gar nicht kompliziert. Also mit anderen Worten, wen würdest du in die Politik wählen? Wen möchtest du gerne haben, der für dich die Angelegenheiten des Gemeinwohls unseres Volkes, sage ich jetzt einfach mal, von Deutschland, was für ein Typ Mensch oder was für eine Art Mensch sollte so etwas regeln und in die Hand nehmen? Und wir haben hier, gerade aus diesem Element Demokratie in der Bibel, das ich gerade hatte, haben wir eine ganz, ganz klare Richtlinie. Nämlich Menschen, die erstens nah an Gott dran sind und damit ein Verständnis für seine Werte und seine Wege haben. Menschen, die charakterlich gefestigt und stark sind, die wissen, wo sie hingehen und sich nicht gleich von jedem, der irgendwie mal Kritik übt oder sowas, aus der Spur werfen lassen. Menschen, die treu und verbindlich leben. Das sind so die Hauptcharaktere oder Haupteigenschaften. Mit anderen Worten, es geht an dieser Stelle gar nicht so sehr um fachliche Qualifikationen. Was hat er gelernt? Was hat er studiert? Ist er in der Lage, dies oder jenes irgendwie abzuwickeln? Obwohl man natürlich auch davon ein gewisses Maß am Ende braucht. Aber ganz oben auf der Liste steht die Frage nach Charakter und nach Werten und nach Zielen und wie diese Menschen damit unterwegs sind. Und wir könnten einen noch so fachlich professionellen Menschen in unserer Bundesregierung sitzen haben, auf den Ministerposten, Bundeskanzler, Bundespräsident und so weiter. Die können fachlich noch so kompetent sein. Wenn die charakterlich nicht gut dastehen oder wenn die Ziele, die sie haben, in die falsche Richtung gehen, ich erinnere nochmal an diesen netten Zettel hier, was das alles an Zielen in politischen Angelegenheiten geben kann, wenn die in die falsche Richtung gehen, dann haben wir ein Problem. Mit anderen Worten, wir müssen uns auf die Suche machen nach Menschen, die charakterlich gefestigt sind und die richtigen Ziele verfolgen, was die Politik betrifft. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du gehst in die Politik. Ich glaube, zu viele Christen haben Angst davor, in die Politik zu gehen. Es ist eine Riesenverantwortung, die Angelegenheiten des Gemeinwohls einer Gruppe von Menschen zu regeln, verbindlich zu regeln. Es ist eine Riesenverantwortung. Und ich wage zu behaupten, auch die meisten Christen scheuen sich vor dieser Verantwortung. Und eigentlich ist das schade. Niemand auf der Welt ist mit einem so guten Konzept und so guten Werten und Regelungen für das Gemeinwohl der Menschen unterwegs, wie wir Christen, vorausgesetzt, wir orientieren uns an Gott. Richtig? Stimmt ihr mir dazu? Ja. Ja. Da kommen wir gleich noch zu. So leicht lasse ich euch nicht aus der Verantwortung raus. Das ist mir zu einfach. Ja. Obwohl das auch nicht so einfach ist. Wir brauchen definitiv mehr Christen, die sich in der Politik, Lokalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik, egal. Man kann ja klein anfangen. Die sich da engagieren. Warum sitzt niemand aus unserer Gemeinde irgendwo im Stadtrat? Schade, ist total schade. Ich weiß, dass das herausfordernd ist. Ich weiß auch, dass das mühsam ist. Ich weiß auch, dass unser politisches System an einigen Stellen einfach so schwierig und so kompliziert ist, dass man sich mit Sachen beschäftigen muss, und wo man denkt, die braucht die Welt nicht. Ja, keine Frage. Aber wenn wir nicht hingehen und es besser machen, wird es nicht besser werden. Nicht Thermostat, sondern nicht Thermometer, sondern Thermostat. Auch in der Politik, wenn wir nicht das Thermostat sind und anfangen, die Sachen dort zu regeln, auf den Weg zu bringen und zu gestalten, dann überlassen wir es irgendwelchen anderen Leuten und halten unser Thermometer hin und sagen, das ist zu heiß, oh, das ist zu kalt. Ja, toll. Und dann? Ja, wenn es zu kalt ist, dann zieh dich warm an. Wenn es zu heiß ist, dann geh woanders hin. Das ist aber auch nicht besser. Es sei denn, es sind wieder Menschen da, die in Verantwortung vor Gott genau diesen Lebensbereich gestalten. Es funktioniert nur darüber, dass wir es mitgestalten. Gut, jetzt ist natürlich nicht jeder eine Persönlichkeit und hat nicht das Begabungsprofil, um tatsächlich Politiker zu werden. Was macht man also dann? Man betet. Ganz genau. Wann hast du das letzte Mal für Politiker gebetet? Konkret meine ich. Wunderbar. Ja, die einen, das ist auch wieder, hat auch ein Stück mit Begabung zu tun, ein Stück auch damit, wie nämlich meine Verantwortung war. Ich bin selber jahrelang unterwegs gewesen und habe immer gesagt, ich bin nicht wirklich so ein Beter. Ja, ich setze mich da nicht eine Stunde oder zwei am Tag hin und bete meine Listen irgendwie runter. Da ist mühsam und anstrengend, und das bin ich einfach nicht. Mittlerweile denke ich, ich ziehe mich da zu leicht aus der Verantwortung, auch in solchen Bereichen, auch was Gebet für die Obrigkeit zum Beispiel betrifft. Ich gehe deshalb nach Möglichkeit, weil mir das alleine relativ schwer fällt, für solche Sachen gerne in irgendeine Gruppe von Betern. Ja, wo ich einen regelmäßigen Termin habe, wo ich hingehe, wo ich weiß, okay, da wird für diese Dinge gebetet, weil es mir einfach zu Hause schwer fällt. So. Ja. Wenn du genauso bist, überleg dir, ob du nicht auch irgendwo so eine Gruppe finden und machen kannst, wo du das mitmachen kannst. Vielleicht hilft es einfach mal zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, ich nehme einen Namen aus der Lokalpolitik, den Bürgermeister, stellvertretenden Bürgermeister, wen auch immer, für den bete ich montags. Ich nehme mir einen aus der Landespolitik, für den bete ich dienstags oder mittwochs. Und ich nehme mir einen aus der Bundespolitik, für den bete ich freitags. So, dann hast du auf jeden Fall schon mal für drei Politiker gebetet, für die du vorher nicht gebetet hast. Und du hast mehr gebetet als, ja, und diese Politiker, manchmal denken wir ja, ach naja, ja, machen wir. Und ich glaube, dass das wirklich was bewegt, wenn wir das regelmäßig machen. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass es wirklich etwas bewegt, wenn wir für unsere Politiker beten. Vielleicht sind es einfach konkrete Entscheidungen, die sie zu treffen haben und an denen wir interessiert sind. Bestimmte Themen, wo wir sagen, okay, da ist im Moment dringend gebeten notwendig. Also kannst natürlich auch noch international einen mit dazu nehmen, hast du vier in der Woche. Ist vielleicht im Moment auch gerade mal wieder ganz dringend, wenn da ein Trump irgendwelche Rüstungsabkommen kündigt und sagt, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Oder wenn Syrien Probleme macht oder Nordkorea, oder es gibt immer was. Ja? Also wir gucken dich in der Welt um, und es ist immer einfach zu sagen, ach ja, es geht zu Ende mit der Welt und wir freuen uns darauf, dass Jesus dann endlich wiederkommt. Ja, wir freuen uns darauf, dass Jesus endlich wiederkommt, und dann sagt er, okay, was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Das wird kommen. Jesus wird fragen, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Was hast du mit den Gaben gemacht? Was hast du mit deiner Verantwortung getan, die ich dir gegeben habe? Und ein Teil unserer Verantwortung ist, auch in diese verschiedenen Gesellschaftsbereiche Gottes Werte hineinzutragen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, sie selber hineinzutragen, weil wir vielleicht nicht die Begabung haben, in der Politik persönlich aktiv zu werden, dann können wir sie hineinbeten. Wenigstens das. Und es ist nicht wenig. Klingt ja manchmal auch so, ach, nur beten. Nein, wir beten nicht nur, wir beten. Und außerdem machen wir vielleicht noch das ein oder andere, was auch auf der praktischen Seite Relevanz hat und funktioniert. Gute Politik. Wir wollen gute Politik in unserem Land. Wir wollen nachhaltige Politik, und das sind ja alles so schöne Begriffe. Was bedeutet das eigentlich? Ich denke, es lässt sich ganz einfach zusammenfassen, so wie Jesus es zusammengefasst hat. Gute Politik bedeutet, einer achte den anderen höher als sich selbst. Mit anderen Worten, Politik macht nicht Politik und Gesetze, um seiner selbst willen zum Machterhalt oder um sich zu beweihräuchern oder die eigene Position irgendwie besonders zu vertreten, sondern gute Politik gestaltet sich daran, was dient den Menschen, für die ich Verantwortung habe. Ich achte den anderen höher als mich selbst. Es geht nicht um mich. Und daran sollten sich auch Gesetze und Regelungen dann wieder orientieren, dass Gesellschaft so strukturiert und organisiert wird, dass nicht jeder nur guckt, ich meine mir mich, sondern dass man es gestaltet mit, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander leben und unterwegs sind. Das Doppelgebot der Liebe, was Jesus gegeben hat, ist ein ganz klarer Maßstab. Ich habe diese Predigtreihe vor einigen Wochen damit angefangen und habe gesagt, der Grundwert Gottes ist, Gott liebt Menschen. Von da geht alles aus. Gott Menschen liebt. Deshalb hat er uns gemacht. Und weil er uns gemacht hat für Beziehung mit ihm und für Beziehung miteinander, wollen wir diese Beziehung auch in allen Lebensbereichen gut und liebevoll gestalten. Und dann hat Jesus noch einen Satz gesagt, den ich an der Stelle auch unbedingt mit reinnehmen will. Und den finde ich faszinierend und auch immer wieder wichtig. Gesetze und Regelungen kann man machen. Das ist eine allgemeingültige Grundlage. Das haben wir ja auch vom Alten Testament her ein Verständnis. Und dieses Verständnis haben ja damals auch die religiösen Führer, Pharisäer, Schriftgelehrte und so weiter, versucht, so stabil und treu wie möglich durchzutragen. Es hat ihnen von Jesus einiges an Kritik eingebracht in der Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Warum? Weil diese Menschen dazu übergegangen sind, das Gesetz als so wichtig zu achten, dass es höher steht als der Mensch. Und Jesus hat dazu eine ganz klare Aussage gemacht. Er hat gesagt, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz. Auch das ist ein guter Maßstab für Politik, wenn man damit unterwegs sein will oder sich überlegt, in welche Richtung ist es gesund zu gehen. Einfach mal zu sagen, okay, die Gesetze, die wir haben in unserem Land oder wenn ich denn in Politik aktiv werde, die Gesetze, die ich machen will, schränken sie einfach nur den Menschen ein und versuchen irgendwie eine Richtlinie stur durchzutragen und durchzubringen? Oder sind sie tatsächlich an dem, und ich komme nochmal wieder zu der Anfangsdefinition zurück, oder sind sie tatsächlich an dem Gemeinwohl der Menschen interessiert? Mit Jesus machen sie das, als er am Sabbat einen Kranken heilt. Und sie sagen, Moment, Krankenheilen ist Ausübung medizinischer Tätigkeit und damit beruflich gesehen Arbeit. Du hast gearbeitet, du hast einen Menschen gesund gemacht, du hast als Arzt gearbeitet in diesem Augenblick. Arbeit ist aber am Sabbat nicht erlaubt, also hättest du das nicht tun dürfen. Gesetz. Ja? Der Grundgedanke, was ist der Grundgedanke, um mal hier an dieser Stelle dieses eine Beispiel noch aufzugreifen, dann komme ich zum Schluss. Der Grundgedanke des Sabbatgesetzes ist, dass der Mensch eine Ruhezeit hat, einen von 7 Tagen zum Ausruhen, um den Körper zu entspannen, sich zu erholen und auch nochmal an der Stelle einfach nochmal Zeit haben, intensiv mit Gott und mit Familie, Angehörigen und so weiter zu verbringen. Was sonst im Arbeitsalltag in der Form oder in der Intensität nicht möglich ist. Beides nicht. Sowohl die Erholung nicht, weil man ja arbeiten muss und was schafft, als auch die Pflege von diesen Beziehungen, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen. Das ist der Hintergrund von dem Gesetz. Du sollst am 7. Tag keine Arbeit tun. Daraus zu machen, du darfst dich nicht bewegen, das ist Arbeit, ist offensichtlich missverstanden. Das verstehen wir alle sofort. Du darfst nicht einen Kranken gesund machen, das ist Arbeit, ist missverstanden. Denn es geht dabei dann nicht mehr um den Menschen und dass der sich erholt und dass es ihm gut geht, sondern es geht einfach nur darum, diese Richtlinie einzuhalten. Das ist aber nicht das Ziel Gottes. Da ist Jesus ganz deutlich mit. Und auch hier, wir haben viele Gesetze und Regelungen, die mittlerweile so aufwendig und so kompliziert sind, dass sie uns an manchen Stellen einfach nur noch einschränken und überhaupt nicht mehr in Betracht ziehen, ob das sinnvoll anwendbar ist auf die Situation der Menschen, um die es gerade geht. Auch da ist sicherlich notwendig, dass wir anfangen, für Politiker zu beten, aber eben nicht aufhören, für Politiker zu beten, sondern uns auch überlegen, wie können wir selber an der einen oder anderen Stelle Einfluss nehmen oder auch einfach nur die Menschen fördern, die wir kennen, die dazu in der Lage sind. Vielleicht ja auch das. Ja, vielleicht kenne ich jemanden, der politisch engagiert ist. Wir haben übrigens über einige Jahre ein, zwei Leute gehabt, die sich politisch engagiert haben, auch aus unserer Gemeinde. Reinhold Bierer und Christine Amethai. Finde ich sehr, sehr wertvoll, dass Menschen sich an der Stelle einfach auf den Weg machen und den Mut haben, an der Stelle unsere Gesellschaft zu prägen. Wir haben als Christen viel mehr zu geben, als wir tun. Wir haben viel mehr zu geben für unsere Gesellschaft in den verschiedensten Lebensbereichen, als wir bisher tun. Und ich denke, wir sollten tatsächlich, und ich fand das super, so gut passt von der Einleitung her, wir sollten tatsächlich an diesen verschiedenen Stellen, auch da, wo Gott uns hingestellt hat, uns Verantwortung gibt und wo er uns Begabung gegeben hat, tatsächlich viel mehr Thermostat sein und weniger Thermometer. Hat gleichzeitig den positiven Effekt, wir jammern nicht mehr so viel rum und es geht uns selbst besser. Amen. Hast du ein Lied, einen Abschluss? Ja.